Hallo und herzlich willkommen zum XMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf ja mittlerweile die vierte Episode vom Progressing Beyond 3.0 Podcast mit Tobias Büchner, dem vorübergehenden Co-Host. Ist mir sehr, sehr wichtig, das jedes Mal zu erwähnen, weil es könnte das letzte Mal sein. Und wir werden heute über verschiedenste Thematiken sprechen. Gewichtsdecken. Tobi ist ein Riesenfan von Gewichtsdecken und wir wollen heute auf jeden Fall sein Review hören. Dann haben wir auch noch zu Bodybuilding ein, zwei Dinge zu sagen. Aber ja, wichtiger ist natürlich auch der Formel 1 Talk, der gleich noch ansteht. Und ich möchte auf jeden Fall auch deine Meinung zu No Strips und Mouth Strips hören. Das ist mir sehr wichtig heute. Und ja, Tobi, wie geht's dir? Was macht dein.
Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die zweite Folge innerhalb von 4 Tagen mit dir.
Ja, stimmt. Die
Das
letzte ist tatsächlich noch nicht so lange her. Es kommt mir auch so
ist doch
vor,
nicht
als
lange
wäre die
her.
erst gestern gewesen.
Ja, das ist
Gleichzeitig
die
muss ich
Zeit
aber schon
fliegt.
sagen, es ist schon die vierte Episode so. Es ist schon die vierte Episode.
Insgeheim hast du auch vermisst, oder Jan? Jetzt nach
Ja,
vier
nee, nach
Tagen
vier
auch
Tagen
nicht.
noch nicht. Ja.
Ja, na, ich freue mich auf den heute vielleicht dezent bodybuilding-lastigeren Talk
Ja, ich
im
meine,
Vergleich zum letzten Mal.
du hast mir gerade erzählt, du hast noch zwei Podcasts von dem einen,
Ja.
der direkt hier nachfolgt, wusste ich
Ja.
schon. Aber ja, ich weiß es natürlich sehr zu schätzen und hoffe, die anderen sind nicht zu sehr beleidigt, dass du den wichtigsten Podcast am Anfang machst.
Ich kann mich bei jeder Folge neu konzentrieren und
Ja.
aus jedem Talk das Maximum rausholen. Ja, das ist mein Anspruch.
Ja.
Nein, am Ende des Tages, also das, guck mal, du denkst ja auch nicht, wenn du irgendwie ins Gym gehst und da redest du 3 Stunden lang mit verschiedenen Leuten, denkst du ja auch nicht, oh, ganz komisch, das machst du auch einfach, weil du halt von einem zum nächsten kommst. Die Talks sind ja alle mittlerweile, also du weißt, ich bin eh nicht mehr so der Fan, das machen wir hier auch nicht oder bei den anderen Podcasts irgendwie so, außer Podcast-Episode so ein, keine Ahnung, so einen Vortrag zu machen. Ja, oder irgendwie so eine Art, weiß ich nicht,
Ich mag das
ich bin ja
schon.
kein Professor jetzt.
Ja.
Aber du hast es ja mit Marvin auch nicht immer so gemacht und wir machen das jetzt auch nicht so. Also keiner
Ja,
führt
es
jetzt
kommt ein
irgendwie so einen
bisschen.
Monolog und geht da so voll in die Tiefe so und packt dir die Studien aus und keine Ahnung was. Und deswegen finde ich mittlerweile die Podcasts sind ja, also früher war das irgendwie noch anders. Also ich weiß noch, die ersten Podcast-Episoden, die ich damals noch mit Mario gemacht habe oder auch die mit
Mit
Daniel,
wem?
da sind mit Mario, mit deinem Lieblingsfreund Müller. Mario Müller hatte ich ja einen Podcast.
Mario Müller.
Kannst du dich erinnern?
Nee, ich.
Voice of Hypertrophy, da waren wir mit, ja, mit am Anfang relativ früh dabei. Erinnerst du dich daran nicht?
Nee, der sagt mir auch gar nichts.
Ja, der hat halt nach 30 Folgen raufgehört. Aber
Nee, kann ich mich
ja,
gar
wie
nicht
lange
dran
war?
erinnern. Das ist ja eine
Doch,
ganz
ja.
dunkle Zeit gewesen in deinem Leben.
Das war 2020. Ja.
Okay. Ja, gut.
Ja, naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, ja, dass die Podcasts sich ja dahingehend, ja, zumindest in denen ich jetzt mitmache, dahingehend entwickeln, dass es halt eben alles ein etwas entspannterer Talk ist und die Leute sowieso nicht, also die Leute, die hier zuhören, können das ja mal durchgeben, aber keiner hört sich doch so eine Art Vortrag an, oder?
Ja, ich kann aus meiner Sicht halt sprechen, die Episoden mit Marvin und Toni und so, die waren immer sehr. Also ich mache mir schon ein paar Notizen, einfach damit wir die
Ja, hey,
Thematik
mehr machen.
auf dem Schirm haben und ich halt auch zu der jeweiligen Thematik nichts vergesse, weil das nervt mich am Ende eher. So, wenn ich dann irgendwie nochmal drüber schaue und mir fällt noch irgendwas ein, was voll relevant ist. Damals die Gastepisoden habe ich schon vorbereitet, aber einfach, weil ich die halt gut moderieren musste. Und je nachdem, wer da halt saß, so. Willst du halt nicht unvorbereitet reingehen, weil, keine Ahnung, so, wenn du jetzt Eric Helps vor dir sitzen hast und so,
Ja, gut.
laberst
Ja, natürlich, ja.
irgendeinen
Ja,
Scheiß,
gut, nehmen wir mal jetzt
so,
Gastepisoden weg,
dann,
aber einfach, also klar bin ich später auch irgendwo Gast in dem einen Podcast, aber ich bin jetzt kein Eric Helms und also ich denke, 3 Podcasts ist viel, gar keine Frage, aber je nachdem, mit wem man redet und über was man redet, ist es ja auch oft einfach eine nette Unterhaltung, ohne dass man
ja.
da jetzt
Ich sag dir, es ist drei
tief,
Podcasts
tief,
mit
tief.
Eric Helms hintereinander, die wären richtig anstrengend. Weil da
Die
wärst
werden
du,
anstrengend, ja.
die wären anstrengend, ja. Das ist ja.
Ja. Aber wenn du genauso tief drin wärst wie er und auch Englisch deine Muttersprache wäre, wäre das wahrscheinlich nicht so anstrengend.
Vermutlich.
Weil es halt wieder so Talk auf Augenhöhe ist und alles deutlich entspannter ist. Weißt du, ich
Ja.
meine? Naja, auf jeden Fall wird es gut. in allen Podcasts. Ich freue mich jetzt auf den, ich freue mich auf den später auch noch, auf den halt
Nee,
danach.
ich glaube, das nimmt krass ab. Du kannst mir mal deinen, also ich weiß, dass du auf den Podcast hier richtig viel Lust hast, aber du kannst mir mal sagen, auf wie viel Lust du auf den zweiten hattest und dann noch auf den dritten nach dem Training.
Das Gute ist, nachdem esse ich jetzt schnell was, da bin ich wieder gefühlt für den zweiten. Danach gehe ich ins Training und dann
Bist du auf Prep oder was?
fast, ja. Die 3.500 Kalorien, die fordern mich manchmal schon.
Ja, aber
Bin ich auch schon ein bisschen unterzuckert.
merkst du deinem, okay.
Nein.
Unterzuckert bist du. Alles klar. Kurz bisschen hypogen,
Ja.
Alter.
Gut, ja,
Erstmal die
genau.
nächste Mahlzeit essen, sonst kann ich keinen Podcast mehr aufnehmen heute.
Ja.
Ja.
Ja, das geht schon alles.
Also,
Passt schon.
Ranking heute von 1 bis 10.
6
Oh.
bis 7.
Letztes Mal war höher am Samstag.
Nein, ach, ich freue mich auf jeden Tag gern.
Okay.
Ja. Jetzt gib mal dein Ranking zu deiner Gewichtssäcke und sag mir vielleicht ein bisschen was, warum du sowas nutzt. Das würde mich wirklich interessieren. Ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass, weiß ich nicht, ich habe das vorhin schon gesagt, so ein bisschen unterwegs sein. Dann gewöhnt man sich an das Schlafumfeld zu Hause, dann unterwegs schläfst du unter deine Decke. Machst du dich nicht ein bisschen abhängig davon dann? Auch so wie mit deinen Oropax jetzt?
Naja, Oropax ist eine relativ, also ja, irgendwo machst du dich, ja, ich würde nicht sagen davon abhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auswärts nicht schlafen kann. Ich glaube generell, wenn du auswärts irgendwo zum ersten Mal schläfst, schläfst du eh immer ein bisschen unruhiger. Und solange dann dort halt trotzdem irgendwo ein gutes Klima herrscht, was Schlaf im Umfeld angeht, also halt ein sehr abgedunkelter Raum, eine gute Temperatur, habe ich auch in jetzt kein Problem, wenn ich auswärts schlafe oder so. Ich nehme offensichtlich meine Gewichtsdecke nicht mit. Könnte man machen, so. Kannst natürlich auch einen extra Koffer mit deiner Gewichtsdecke mitnehmen. Würde ich jetzt nicht unbedingt
Stell dir das
empfehlen.
vor, einfach.
Würde ich jetzt nicht
Ja.
unbedingt empfehlen, aber ich meine, ich schlafe halt. Es gibt schon Tage, wo ich auswärts schlafe, aber ich schlafe halt überwiegend halt zu Hause. Und dementsprechend denke ich schon, dass es sinnig ist, wenn man also jetzt von der Gewichtsdecke profitiert, dass man das eben zu Hause nutzt. Oropax ist halt eine sehr simple Lösung, weil Oropax, ja, kaufst dir halt so ein Megapack Oropax, die halten ewig. Also, was heißt, die halten ewig, aber du hast halt einfach super viele dann. Und Schlafmaske ist halt auch easy. Also eine Schlafmaske zum Beispiel, mit der reise ich auch, die nehme ich überall mit hin. Schlafmaske zum Beispiel auch im Flieger. Mega. Ja, ich bin dann der Typ, der mit Schlafmaske und Oropax im Flieger schläft, so. Wobei ich muss sagen, im Flieger gibt es auch sehr häufige Situationen, wo ich einfach gar nicht schlafen will und einfach Passout gehe, weil irgendwie der Druck sinkt, so. Und gefühlt werde ich dann halt kurz ein bisschen dizzy und dann schlafe ich einfach ein. Also ich schlafe auch chronisch beim Start ein.
Beim Start.
Ja, so kurz nach dem Start. So. So ein paar Minuten später, ich werde übelst müde und dann ist so. Weil im Flieger, sind wir ehrlich, klar, wenn du wirklich willst, kannst du schon was machen. Aber ich im Flieger, ich bin selten wirklich jetzt hochproduktiv oder so. Da muss schon wirklich, keine Ahnung, irgendeine Deadline stehen, so dass ich im Flieger wirklich aktiv arbeite. So. Oft wird es dann eher genutzt, um halt wirklich ein bisschen noch zu nappen oder so. Gerade wenn man jetzt sehr, sehr früh fliegt, keine Ahnung. Wenn du einen Flieger um 6, 7 Uhr nimmst, dann bist du halt Alter, wie mache ich das? Siehst du das? Das
Ja,
passiert
das
einfach
passiert,
manchmal
wenn du den
random.
Daumen hoch machst.
Ja,
Ja, das ist
ach
scheuert.
krass. Okay, ja gut.
Kannst auch so machen. Weiß nicht, was dann, ob dann irgendwas anderes passiert.
Ja,
Ich weiß,
okay.
irgendwann kommt noch ein Feuerwerk oder so eine Kacke. Naja.
Ja, top. Nee, kommt das Feuerwerk nicht bei Loom manchmal sogar? Oder bei Skype oder
Ich
so?
weiß nicht, für was diese ganzen Effekte sind.
Ja, okay. Ja, schade, dass der Podcast nicht auf YouTube kommt, sonst hätte man uns jetzt auf jeden Fall hier beobachten können, wie wir den Daumen nach oben machen. Ja, ich schlaf sehr oft, gerade wenn ich nach zu Shows oder so hinfliege, dann probiere ich einfach da ein bisschen Ruhe reinzubekommen, ein bisschen Schlaf noch reinzubekommen, weil das in der Regel halt die Variable ist, die vielleicht sogar noch am ehesten leidet dann an so einem Wochenende. Gewichtsdecke. Ich habe eine 8 Kilo Gewichtsdecke. Das ist für mein Körpergewicht die Decke, die ich hätte kaufen sollen oder die empfohlen würde. Ich nutze die
Was
jetzt
gibt's da für
seit.
eine, was gibt's da für eine Faustregel, so irgendwie 1 Kilo pro 10 Kilo Körpergewicht,
Müsste ich
oder?
nachschauen, aber so ungefähr. Also es gibt so Ranges, die halt empfohlen werden. Und es ist relativ schwierig zu beschreiben, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich halt an wie eine schwere Decke, offensichtlich. Man fühlt sich sehr. Ich kann es gar nicht beschreiben. geborgen ist vielleicht das richtige Wort, so sehr einge. Also es drückt dich halt offensichtlich in die Matratze rein. Und ich habe das Gefühl, subjektiv, ich habe keinen Aura-Ring oder sowas, um das irgendwie zu quantifizieren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mit weniger Schlaf gleich erholt bin und dass meine Schlafqualität insgesamt besser ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich eher zu meinen regulären Schlafzyklen von alleine wach werde. Weil normalerweise bin ich jemand, ich brauche einen Wecker. Wenn ich mir keinen Wecker stelle, dann schlafe ich ewig. Und ja, dazu gibt es auch Daten. Und ich habe mir gedacht, hey, hole ich mir die? Gibt eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ich es jetzt gar nicht gefeiert hätte, hätte ich sie halt zurückgeschickt. War jetzt auch nicht super günstig. Und ja, mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Also ich bin
Wie lange hast du die
durchaus.
jetzt? Wie lange hast du die jetzt?
Anfang des Jahres? So, 2,5 Monate? Vielleicht? Es kommt schon hin. Ja. Nee, ich würde sie schon wieder kaufen. Also, ne, du kannst jetzt nicht erwarten, dass du, keine Ahnung, von 0 von 10 Schlaf durch deine Gewichtsdecke jetzt plötzlich den 10 von 10 Schlaf bekommst, so. Da gehören schon noch viele andere Sachen zu. Aber wenn alles andere passt, dann sind solche Sachen auf jeden Fall ein gutes Tool. Und ich habe tatsächlich, ich hatte mir Nose-Strips und Mouth-Strips simultan bestellt. Aber Mouth-Strips ziemlich schnell dann auch nicht mehr genutzt, weil ich irgendwie kein, also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich schnarche. Oder ich weiß, dass ich nicht schnarche. Es wird mir nachgesagt. Aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, also jetzt vielleicht im Bett nicht unbedingt, aber zum Beispiel, wenn ich im Flieger schlafe oder irgendwo schlafe, wo du halt nicht liegst, dass ich tendenziell vielleicht doch schon mal durch den Mund atme. Und ich glaube, für Leute, die halt wirklich chronisch schnarchen, ist es immens krass, was für eine Auswirkung das haben kann. Wenn du diese blöden Aufkleber dir auf den Mund klebst und halt nicht mehr durch den Mund atmest und halt dann, du wirst halt gezwungen, durch die Nase zu atmen. Und Nasenatmung ist halt viel, viel besser für Schlaf insgesamt. Nasenatmung an sich ist besser. Aber vor allem für Schlaf und für erholsamen Schlaf kann das einen riesen Unterschied machen. Also ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Freund, der hat Schlafapnoe. Also, ich weiß, Meadow sagt dir was. Meadow sagt dir was. Der hatte doch damals immer diese Schlafapnoe-Maske. Weil der einfach keine Luft bekommen hat. Und das ist bei meinem Freund noch viel, viel extremer. Und das ist, also klar, das ist jetzt sehr extremes Schnarchen, aber der schläft halt quasi nie, der schläft halt quasi nie erholsam. Das ist halt crazy. Also wenn man da auf einem geringeren Level jetzt mit sowas Simplem, mit so einem simplen Fix wie Mouthstrips halt was bewirken kann. Und ich meine, ja, es sieht dämlich aus, aber wer sieht er, wie du da nachts in deinem Bett rumliegst. So. Finde ich, es ist ein super simpler, günstiger Hack, um halt dein Schnarchen zu
Heck.
vermeiden. Ja, was ist es denn sonst?
Ja, ey, sonst ist gar nichts.
Ja, ey,
Ja, wie gesagt,
ich weiß, du bist skeptisch, aber probier es aus, Alter. Das kostet so ein
Nein.
Pack Nose-Strips und Mouth-Strips kostet ja nichts. So, probier das aus. Und ich meine, gut, wenn du jetzt gar nicht schnarchst, so sei mal eingestellt, ob Mouth-Strips so einen positiven Einfluss haben, aber Nose-Strips zum Schlafen, ey, finde ich super. Und ja, du
Du,
kannst
wie
auch
gesagt,
dann
ich
in
will
deinem
da.
normalen Alltag kannst du dann auch noch atmen. Also es ist jetzt nicht so, als würdest du deinen Nose-Strip abmachen und keine Luft mehr bekommen.
Ich glaube immer noch, dass man das einfach verlernt irgendwann. Dafür gibt es
Nee.
einfach noch keine Langzeitstudien.
Ja.
Da müssen es
Ja.
Langzeitstudien geben.
Langzeitstudien.
Nein, jeder soll machen, wie er will, denke ich. Also, das ist ja manchmal kann es ja auch nur helfen, wenn es irgendwie so einen Placebo-Effekt hat.
Ey, es ist kein, ich kann dir sagen, No Strips. Also ich meine, mach dir einen No Strip drauf. So, ich bringe dir einen No Strip mit. Und dann trägst du
Ich
den
hätte gerne den
mal.
nächsten Podcast mit Nose Strips.
Ja, also ich muss sagen, ich trage sie im Alltag nicht. Ich trage sie auch nicht im Training. Ich trage sie aber zum Schlafen. Und Mouth Strips seit ein paar Tagen auch wieder. Muss ich mal beobachten, wie sich das entwickelt, ob ich einen Effekt merke. So.
Ja, cool.
Gewichtsdecke. Was hatten wir noch? Schlafmaske. Oropax.
Es nützt gar nichts von all den Tools. Jetzt kann ich mal viel mehr rausholen. Wobei
Was?
ich eigentlich sagen muss, ich schlaf gut. Ich schlaf gut, ich schlaf lange.
Hast du
Und auch von der Qualität her gut eigentlich, obwohl ich jetzt keins von all diesen Tools nutze.
hast du einen Raum, der sich wirklich 100% abdunkeln lässt?
Nein.
Hattest du mal irgendwas davon? Schlafmaske, Opax, sehr gut, aber dann kannst du nicht wissen, ob es besser ist.
Ich sag ja nicht, dass es besser oder schlechter ist.
Ja, ich bin dafür,
Ich
du
habe bisher
holst
nur
dir,
nie wirklich.
ich bin dafür, du holst jetzt mal
Ja.
alles. Alles auf einmal, dass du auf jeden Fall auch gar nicht sagen kannst, was einen gewissen Effekt
So
hat.
ein
Du holst jetzt mal
richtiger
alles auf
Juli
einmal
einfach.
und nutzt einfach mal alles auf einmal. Nee, es sind auch so ein paar Sachen, also Oropax und so, ne? Das sind auch Sachen, die, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ich würde aber sagen, das Feedback, was ich bekommen habe von Athleten, ist eigentlich überwiegend tendenziell schon positiv. Es gibt ein paar Leute, die können zum Beispiel auch nicht mit Schlafmaske durchschlafen. So. Ja.
Ich glaube, das ist einfach so typabhängig. Ja, aber ich bin weder Licht- noch geräuschempfindlich, auch was Schlaf angeht. Also ich kann die auch hier auf der Couch bei Tageslicht einfach einschlafen. So.
Ich
Egal, ob
auch.
draußen die Kinder schreien oder nicht. Weißt du, was ich
Ich
meine? Das ist
tatsächlich
so.
auch. Also
Ja.
lichtempfindlich ist mir auch egal. Aber ich schlafe also auch, wenn ich zum Beispiel nappe, nur 20 oder 25 Minuten, trage ich trotzdem meine Schlafmaske im Wohnzimmer. Weil ich kann zwar auch ohne Schlafmaske einschlafen, aber es geht schneller mit Maske dann. Und ich meine, ich kann auch überall schlafen. So, ich muss sagen, geräuschetechnisch war ich damals, war es mir auch komplett egal. Also ich konnte wirklich überall schlafen. Es ist auch jetzt immer noch irrelevant, ja, würde ich sagen, als vielleicht für andere Personen. Aber es kommt auch ein bisschen auf den Ton an. Also wenn die Kinder schreien und das ist so unregelmäßig, ja, weiß ich nicht. Also regelmäßige Geräusche sind kein Ding. Aber wenn das so sehr unregelmäßig passiert oder so. Keine Ahnung. Wenn du jetzt zum Beispiel nappst und du bist kurz davor einzuschlafen und dann klingelt dein Handy oder so. Oder irgendwas, irgend so ein Geräusch, was du halt jetzt gerade nicht erwartest. Oder irgendwer schellt oder so. Dann macht mich das schon wieder wach. Ja. Ja, ist eine Zeit.
Die Schlafhexen
Stell
einfach.
dir vor, wie gut du schlafen könntest, Tobi.
Ja, wie gut.
Ja, wie viel
Oder auch
besser
wie
noch?
schlecht.
Nein, nein, ich glaube
Wie
nicht, dass
viel
es schlechter
besser.
wird. Also schlechter wird's. Also durch No-Strips wird dein Schlaf hundertprozentig nicht schlechter. Weil, wieso, also, ich kann mir das nicht vorstellen,
Wie
dass
soll
du.
es gehen?
Ja, wie soll das passieren? Maske, okay, kann sein, dass du die einfach halt nicht trägst, so. Gewichtsdecke, okay, kann sein, dass du es nicht feierst. Ja, ich glaube Oropax auch. Oropax sind auch so eine Sache. Ich meine, wenn ich diese Wachs-Oropax nutze, dann ist es wirklich so, also ich höre nichts mehr. So. Ich höre meinen Wecker und ich würde wahrscheinlich hören, wenn jemand einbricht. Aber es ist schon ein sehr ungewohntes Gefühl, weil du, ja, kapselst dich halt sehr ab. Und wenn du jetzt mit Oropax und Schlafmaske trägst, dann hörst du halt nichts mehr und siehst halt nichts mehr. Können mir auch vorstellen, dass gewisse Individuen, die vielleicht Probleme mit sowas haben, es nicht feiern. So. Ja.
Bereitest dich einfach auf den Tod vor, wenn du nichts mehr siehst und nichts mehr hörst.
Nee.
Ja, das ist ganz einfach. Nee?
Ja, und wenn du morgens schneller wach werden möchtest, wenn dein Wecker schellt, einfach direkt deine Schlafmaske runtermachen. Und dann wirst direkt, hast noch mal so einen zusätzlichen wirst wach Kick. Ja.
Kick.
Ja.
Okay. Ja, vielleicht teste ich es irgendwann mal aus, wenn mein Schlaf irgendwann vielleicht in der Prep schlechter wird und ich probiere dann mit solchen Tools dagegen zu kontern. Weil eigentlich wäre das ja clever in der Prep, wo der Schlaf vielleicht schlechter wird, mit solchen Tools dann das Ganze zu verbessern.
Ja, ich benutze es chronisch und ich sehe auch keinen Grund, es nicht chronisch zu nutzen. Ja.
Mal
Gut.
sehen.
Wie lange haben wir geredet, bevor wir angefangen haben aufzunehmen? Weil die Audioaufnahme geht 22 Minuten, aber wir haben doch jetzt nicht 20 Minuten über Schlaf.
Doch, doch,
Nein,
ja. Wir
nein.
haben jetzt ungelogen 20 Minuten über deine Gewichtsdecke und Schlafhacks gesprochen.
Ja, perfekt. Okay.
Ja.
Möchtest du mal irgendwas
Nein,
zum Podcast beitragen? Wie schläfst du so? Was machst du
ja.
so?
Lass uns das Schlafthema
Legst dich hin
abhaken,
und
oder?
schläfst.
Ich lege mich einfach in
Ja,
den Schlaf.
ja.
Ich gehe einfach geregelt ins Bett,
Ich
Jan.
glaube,
Weiß ja, wie das bei dir
ich
ausschaut.
glaube, alles
Aufstehen,
gut.
Bett, zu Bett
Alles
gezeiten,
gut.
alles.
Ja, voll. Du
Ja,
gehst
ja.
halt, du stehst halt ein bisschen früher auf als ich. Aber ansonsten.
Bisschen, ja.
Ja.
Aber ich gehe schon ein bisschen früher ins Bett als du.
Das kann sein, ja. Aber dann verpasst du die
Guck
ganzen
mal, du bist jetzt
Spannen.
seit 2 Stunden
Du
wach, oder?
kannst. Ja, sehr gut, 2 Stunden.
11.
Ja.
2 Stunden, okay.
Ja, so 8:30.
Ah, ja.
Ja, damit komme ich gut klar. Das ist mein Rhythmus. Ich verstehe, warum man früh aufsteht und ich Also, wenn es mal passiert oder wenn es mal eine Zeit lang vorkommt, zum Beispiel in der Prep hat sich mein Rhythmus auch mal nach vorne verschoben, jetzt nicht viel, aber so eine Stunde oder so. Ich finde das schon gut, aber ich habe gemerkt, wenn ich mich da längerfristig rein, wenn ich das längerfristig mache, ich zwinge mich da halt einfach rein. So, das ist halt einfach nicht mein circadianer Rhythmus. Und ja, es gibt da einfach Leute, die profitieren von späterem Aufstehen und Leute, die profitieren von früherem Aufstehen. Ja.
War eh nur Spaß.
Alles gut. Nee, ich wollte, nee, ich habe, das ist so eine Erkenntnis. Also die ist auch zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch mit Daten belegt. Es gibt einfach Leute, die performen auch abends besser oder nachts besser. Ich
Ja,
meine,
klein.
bei mir zum Beispiel ist es so, auch wenn ich mal spät ins Training gehe, Trainingsmotivation ist vielleicht nicht so hoch, aber ich performe zum Beispiel auch wahrscheinlich, ich würde nicht sagen besser als mittags, aber mindestens gleich gut. Ja.
Bei mir ist halt genau umgekehrt. Ich bin halt deutlich leistungsfähiger in der Früh. Und generell alles, was ich, was auch mit Arbeit zu tun hat und was entsprechend, ja, mich auch kognitiv fordert, ist halt einfach morgens bei mir oder sehr früh morgens deutlich produktiver als im Verlauf des Tages oder auch am Abend. Also ich war auch schon früher in der Schule so oder der Ausbildung nie irgendwie gelernt am Abend groß. Hat einfach nicht groß funktioniert.
Ja, bei mir ist so, also bei mir ist es wahrscheinlich gleich wie bei dir, nur dass sich die Uhrzeiten verschieben. Also ich bin auch definitiv deutlich oder am leistungsfähigsten im ersten Drittel des Tages. Ich glaube, das ist aber auch normal kognitiv, weil da einfach Willenskraft am höchsten ist und du halt logischerweise auch vom Schlaf einfach regeneriert bist. Ich brauche aber auch morgens eine Weile, um halt wirklich komplett reinzukommen. Ja. Gut. Einfach der Schlaftalk.
26 Minuten,
Nee,
einfach über Schlaf.
ich glaube, wir haben erst so nach 5, 6 Minuten angefangen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 25 Minuten über Schlaf geredet haben. Wenn dem so sei, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid über Schlaftools, die ihr aber alle nur implementieren solltet, wenn halt ja die Standardsachen stimmen. Ne?
Das stimmt wiederum.
Ich glaube, was ein sehr gutes Zeichen ist, dass man mental mit sich im Reinen ist, ist, dass man easy einschlafen kann, immer. Ich glaube, das korreliert schon stark miteinander. Dass man jemand ist, der mental auch abschalten kann. Weil, keine Ahnung, ihr könnt die Welt untergehen so und ich würde sie trotzdem nappen können.
Ja, dann vielleicht wirst du irgendwann noch rausfinden, ob das wirklich so
Ja, ich
ist.
weiß nicht, ob ich das rausfinden möchte, aber.
Na, wir werden sehen. Hoffe
Was
es
wird das
nicht.
denn jetzt für Talk? Wo geht das denn jetzt hin?
Nein, um Gottes Willen. Wir machen jetzt mal das, was wir eigentlich schon letzte Folge machen wollten.
Über
Ja,
Formel 1
und
reden.
jetzt nach 26 Minuten da auch jetzt vielleicht dann hinkommen. Ja,
Ja.
zum Thema Prep-Gestaltung beziehungsweise zu früh, zu spät dran sein. Ne? Das war ja unser eigentliches Motto für die
Motto,
letzten
unser
beiden
Motto war das.
Episoden.
Ja,
Ja.
ja, natürlich. Also grundsätzlich sind wir uns einig, denke ich, dass ein zu früh dran sein eigentlich immer die bessere Situation ist und auch irgendwo ein Privileg ist, wo man halt erstmal hinkommen muss. Also das ist gar nicht so einfach, das zu schaffen. Und die wenigsten schaffen das auch. Das ist definitiv verbunden mit deutlich mehr Vorauszeit, beziehungsweise einfach irgendwo auch proaktive Arbeit, weil wenn wir jetzt einen Pre-Prep-Cut im Jahr vor der Prep setzen und danach nochmal 6 bis 9 Monate haben bis zum eigentlichen Prep-Kickoff, dann bedarf das schon zum einiges, also zum einen halt Zeit und zum einen auch irgendwo Weitsicht und halt eine gewisse Planung und eine gewisse Kompetenz, auch das so umzusetzen. Das erstmal zur Prep-Ausgangslage selbst, was wir auch, wo wir uns auch einig sind, ist, dass Stage Weight grundsätzlich etwas ist, was immer noch, auch in 2024 halt immer noch komplett überschätzt wird. Ich kriege eigentlich immer noch die Reaktion, wenn ich jemanden sein Stage-Weight kommuniziere, da haben wir auch in der letzten Episode drüber gesprochen, inwieweit das sinnig ist mit Athleten, ist eigentlich immer, wow, okay, das ist ziemlich tief. Ich muss auch sagen, für meine eigene Planung, ich setze schon sehr, sehr tief an, auch mittlerweile. Ich setze vielleicht sogar noch mal ein bisschen aggressiv tiefer an als die letzten Jahre, einfach um vorzubeugen. Um Überraschung vorzubeugen und im Zweifelsfall ist halt die zu früh dran Situation halt, dass man dann sagt, okay, man ist ein paar Monate in, man wird halt einfach zu schnell zu lean oder ist an einem gewissen Punkt schon, wo man vielleicht noch nicht sein sollte für den Zeitpunkt und geht dann halt nochmal raus und nutzt die Zeit vielleicht nochmal, Richtung Maintenance sich zu bewegen, um halt zu regenerieren, um vielleicht auch nochmal einen gewissen Off-Season-Input zu geben. Also Off-Season im Sinne von halt, dass man jetzt sagt, okay, man konzentriert sich jetzt vielleicht den einen Monat nochmal komplett auf irgendeine Muskelgruppe oder sowas. Und das ist immer die bessere, und da hinzukommen ist schon sehr, sehr schwer. Also, dass da wirklich Not am Mann oder Not an der Frau ist, dass du halt diesen Schritt gehen musst, um aus dem Defizit nochmal rauszugehen. Da musst du schon einiges sehr, sehr richtig gemacht haben. Und diese Situation ist halt immer noch viel, viel besser, als zu spät dran zu sein. Weil wenn du zu spät dran bist, dann, also, zu spät dran seid, potenziert alles, aber im schlechten Sinne. Also, du musst härter diäten, wo du eigentlich nicht mehr hart diäten willst. Das heißt, du verlierst mehr Muskelmasse. Du musst härter diäten in einem Zeitraum, wo du eh schon gestresster bist. Das heißt, du bist noch gestresster. Das wiederum potenziert alles. Dein Schlaf wird schlechter. Verlierst noch mehr Muskeln. Du kriegst noch mehr Food-Fokus. Und im schlechtesten Fall, oder was heißt im schlechtesten Fall, im Fall, der dann auch trotzdem oft eintritt, wenn du zu spät dran bist, dann machst du all diese Dinge, die führen dann dazu, dass der Look am Ende trotzdem nicht stimmt. Und du bist dann am Ende trotzdem nicht lean. So, dann hast du das Worst Case aus. Also, dann, das ist eigentlich das Worst Case. So, du hast viel zu aggressiv diätet am Ende, hast Muskelmasse verloren und bist trotzdem nicht trocken. Und das siehst du halt einfach immer noch sehr, sehr häufig. Auch teilweise bei sehr erfahrenen Athleten, die sich dann einfach die Zeit nicht nehmen. Ich glaube gar nicht, ich glaube, dass es oft gar nicht aus Kompetenzgründen ist, dass Leute das nicht besser wissen, sondern einfach, dass Leute vielleicht nicht bereit sind, die Zeit zu investieren vorher. Und das dann halt dann einfach
Oder sich nicht.
mit der Brechstange wollen, so.
Oder es hängt so ein bisschen am Ego und sie
Ja.
wollen erstens akzeptieren, dass sie dahin müssen, wo sie eigentlich hin müssen und das dann erst zu spät realisieren. Und dann sagen, ah, shit, bin doch nicht so schwer, wie ich denke. Das ist halt auch bei erfahrenen Leuten, denke ich, oft häufig ein großes Problem.
Ja. Ja, ich glaube, das Beste, was du für dich und deine athletische Karriere machen kannst im Natural Bodybuilding, ist, dich nicht an irgendwelchen fiktiven Gewichtszahlen aufzuhängen, sondern einfach deinen besten Input zu geben. Und das Gewicht ist am Ende das, was es ist. So. Und ja, also ich meine, ne, das kann ja jeder sehen, wie er will. Aber ich würde immer lieber fertig auf der Bühne stehen mit weniger Gewicht und kompetitiver sein, als jetzt mit irgendeinem fiktiven Gewicht auf der Bühne zu stehen und dann zu sagen, ja, ich habe mit, keine Ahnung, 80 Kilo, 85 Kilo auf der Bühne gestanden, so. Ja, super. Wenn du halt auch 5 Kilo verlieren musst, ist es halt Happy Birthday, so. Und ja, das ist eine Thematik, die können wir auch ewig lang besprechen, die können wir auch Jahr für Jahr immer wieder besprechen, weil die wird auch nicht aufhören so. Es wird immer noch Leute geben, die sich zu schwer einschätzen, es wird immer noch Leute und auch gute Leute und es wird immer noch Leute geben, die ihr Stage Weight sehen und sich denken, hey, es kann gar nicht sein oder ihr geschätztes Stage Weight von uns hören und sich denken, hey, das kann nicht sein. Oder Leute, die sagen, hey, der 30 Wochen Prep ist komplett übertrieben. Und ja, die Resultate in den letzten paar Jahren zeigen, dass tendenziell, klar, es gibt einen zu lang, es gibt einen zu lean, zu früh, aber ja, also wir haben da, glaube ich, schon darüber gesprochen. Die einzige Person, die mir in den Kopf kommt, so wirklich in den letzten Jahren, war halt George Osborne, so unter AJ Morrison 2019. So, und
Ich denke, man muss vielleicht auch mal grundsätzlich festhalten. Ich meine, grundsätzlich ist ja eigentlich sowohl zu früh als zu spät beides schlecht. Der
klar.
Optimalfall ist halt on track. Ja, das erste muss man aber nochmal, glaube ich, so ein bisschen weg. Ich glaube, der Trend geht schon so ein bisschen dahin, dass die Leute lieber ein bisschen zu früh dran sind oder dahin arbeiten, dass sie eigentlich zu früh dran sind, auch wenn wir gerade festgehalten haben, dass das eigentlich sehr, sehr schön möglich ist. Aber zu früh dran sein ist im Endeffekt genauso schlecht wie zu spät,
Nee, würde ich
weil
nicht sagen.
Naja, ich denke, je nach Person ist es schon suboptimal, zu früh dran zu sein, weil erfahrene Leute, die vielleicht schon zwei, drei Preps gemacht haben und auch den Grind und den Tunnel und das sie im Training machen müssen, das harte Training etc. pp. Aufrechtzuerhalten, das ist für die wahrscheinlich einfacher. Aber ich glaube, bei First-Timern viel zu früh unterwegs zu sein, ist eine Sache, die, finde ich, sich tendenziell als doch problematisch herausstellt, wenn die Person eben mit der Zeit das Training irgendwann irgendwo nicht mehr ganz so einschätzen kann, wie sie es vielleicht sollte, ja, weil sie einfach nur nie da war. Und dahingehend, ja, ich finde es, wie gesagt, bei First-Timern schwierig, dieses viel zu früh unterwegs zu sein, zu haben, weil der Meinung bin, dass sie dann doch eher eingehen, als einfach nur besser zu werden. Weil du weißt eh, wie es ist beim
Ja.
First-Timer. Vor allem sind 2 Kilo weg und die Person schaut halt 2 Kilo leichter aus, aber das sieht so. Und dann ist die Frage, wo ist das Gewicht hin oder wo ist, ja, was machst du jetzt, ne? Weil wenn die Person dann schon lean ist oder schon sehr lean ist, die wird dann nicht unbedingt so drauf reagieren wie jemand, der das vielleicht schon deutlich erfahren hat oder öfters gemacht hat.
Ja, ich glaube, also es gibt definitiv auch einen Unterschied zu früh dran sein und viel zu früh dran sein. Also keine Ahnung, ne, wenn du jetzt 4 Wochen aussiehst und du bist 40 Wochen out, so, dann hast du ein Problem. So, dann kannst du eigentlich schon die frühere Saison machen. Aber ich glaube, das ist
Einfach
genauso,
40 Wochen out, 4 Wochen out
ja,
ist
aber guck
schon
mal, es
krass.
ist ja genauso wie, du kannst ein bisschen zu spät dran sein, das lässt sich vielleicht auch noch korrigieren, so. Das haben wir auch, weißt du, wir arbeiten ja mit Menschen, so, du wirst es wissen. Also ich weiß, dass du das weißt. Es gibt manchmal einfach Situation, da gehst du vielleicht eine etwas suboptimale Ausgangslage. Du gehst vielleicht trotzdem darauf ein, weil du weißt, okay, wir kriegen das schon hin. Es ist vielleicht minimal suboptimal versus ich hätte jetzt die Anfrage von dir ein Jahr vorher bekommen. Aber dann gibt es auch das viel zu spät dran, wo jemand halt 30 Kilo verlieren will. So. Und da macht es halt keinen Sinn. Und ich glaube, das Gleiche lässt sich halt auch auf zu früh dran sein übertragen. Und ich glaube, also das Ding ist, bei früh dran sein lässt sich halt viel leichter korrigieren als zu spät dran sein. Vor allem, wenn du jemanden hast, der objektiv draufschaut und der weiß, okay, wir sind wirklich zu früh dran und der dich dann aber auch rechtzeitig rausnimmt. Ich spreche jetzt nicht davon, dass du jetzt wirklich, keine Ahnung, du gehst in eine Diät rein, du hast 30 Wochen und nach 8 Wochen bist du fertig. So, und hast jetzt noch ein halbes Jahr vor dir. Sondern ist vielleicht auch ein sehr extremes Beispiel, aber einfach, dass du jemanden dann im besten Fall noch vor dieser Danger Zone halt auch wieder rausnimmst und nachkorrigierst, als ja das Äquivalent halt eben zu spät dran zu sein, weil ab einem gewissen Punkt lässt sich zu spät dran sein gar nicht mehr korrigieren, würde ich sagen. Also egal, ob das Individuum jetzt sagt, hey, ich kann diese Diät trotzdem oder diese Crash-Diät, ich kann das durchziehen, ich kann bis Tag X so und so schwer werden oder so und so viel Gewicht noch verlieren. Ja, das mag sein, aber das korreliert vielleicht gar nicht mit dem Look, den du dann letztens haben willst. Und zu früh dran sein, ja, wenn du jetzt jemanden wirklich schon in der absoluten Todeszone, quote unquote, hast, dann ist es definitiv eine brenzlige Situation, aber auch nichts, wo du nicht ein Individuum mit genug Kalorien zumindest vorübergehend, wo du ein Individuum mit genug Kalorien nicht zumindest vorübergehend durchbekommst. Aber ja, ich stimme dir tendenziell zu, mit First Salmon ist das nochmal eine andere Sache.
Die Einschätzung vom Stage Rate ist beim First Time immer so ein Ding. Ja, klar kriegen wir das mit der Erfahrung und auch ja, mit der Zeit immer besser hin. Das wird es wahrscheinlich auch nie allzu massiv unterscheiden von dem, was wir dann festgesetzt haben. Aber ich habe es selten erlebt, dass ich Second Timer oder Third Timer gepreppt habe, die 1, 2 Kilo verlieren und man sieht das nicht. Und bei First Timern kann das halt mal ganz schnell vorkommen. Und so verschiebt sich dann über die Zeit, wenn die Personen auch potenziell schon sehr lean sind, doch immer wieder irgendwie so ein bisschen der Punkt, wo du hin musst. Und dann geht nochmal 1 Kilo weg und dann denkst du, okay, eigentlich, ja, wirklich lean ist die Person wieder nicht geworden. Ja, was ich meine, das ist so
Meinst du jetzt aber im
eher
späteren
eine Sache.
Verlauf?
Ja, genau. Natürlich. Also nicht jetzt am Anfang, sondern im Verlauf der Prep gegen Ende. In dem Fakt, von dem wir gerade sprechen, dass du halt zu früh dran bist. Weißt du, man? Oder hast du es mal erlebt, dass du jemand, der schon öfters eine Prep gemacht hat, der hast ihn gepreppt und der verliert am Ende sein halbes Kilo oder sein 0,5%, was weiß ich, und du siehst das nicht. Selten. Sehr, sehr selten. Bei einem First-Timer sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, ich meine, grundsätzlich Gewicht, ne, weißt du eh auch, kann natürlich, ich habe schon ein paar weirde Sachen auch gesehen, sagen wir es mal so. Du auch, du
Jo,
eh
eh.
auch.
Ja, natürlich.
Manchmal passieren einfach Sachen, und Ja, würde ich dir schon tendenziell zustimmen, ja. Aber ich hatte auch schon das Szenario, dass ich jemanden zum zweiten Mal gepreppt habe und dass die Person nochmal ein gutes Stück leichter geworden ist als beim ersten Mal, obwohl ich es weniger eingeschätzt habe. Ja. Gibt's alles.
Es gibt alles einfach. Darauf muss man sich halt einstellen, wenn man Prep macht. Oder sich Prep lässt.
Ja,
Oder Prep Coach wird.
ich glaube auch,
Es gibt
dass.
einfach alles. Es gibt alles.
Ja, ich glaube auch, also es gibt alles und ich sag mal so, es ist auch, also, na klar, mit viel Erfahrung, also einer gewissen Kompetenz, mit gewissen Erfahrungswerten, man wird natürlich besser darin, aber ich glaube, es ist immer noch, also ich glaube, dem erfahrensten Coaches, also ich glaube, eine 100% Rate, dass du alles 100% nailst, wirst du nie erreichen.
Weil man sich eigentlich immer darauf einstellen muss, dass auch wenn du was noch nie erlebt hast, es kann sein, dass es passiert. Weil wenn es gibt alles und es wird auch alles mal geben, und wenn es noch nicht gegeben hat, dann wird es halt irgendwann passieren. Weißt du, ich
Ja.
meine, ich glaube, mit dem Wissen muss man eigentlich in jede Prep neu reingehen, weil wenn du dir aufgrund deiner Erfahrung, sag ich mal, wenn du ausschließt, dass aufgrund deiner Erfahrung was nicht eintritt, weil du sagst, das hast du noch nie erlebt und es dann doch passiert, dann ist es problematisch. Weißt du, man?
Ist die Realität von so, weiß nicht, 98% aller Oldschool-Coaches, die halt so festgefahren auf ihrem Approach sind, dass halt alles andere nicht funktionieren kann.
Ich denke mir einfach auch so im Hinblick auf, also du preppst jemand und du denkst so, okay, das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Das habe ich schon so viele Leute vorbereitet und das ist doch noch nie vorgekommen. Aber es kann halt trotzdem vorkommen.
Klar,
Weißt du, man?
natürlich. Ich meine, es
Oder
ist
du hast
ja.
das, den du weißt eh, irgendein Fallbeispiel, wir beide unterhalten uns drüber, oder ich rede mit Daniel, oder ich rede mit irgendwem drüber, oder du redest nochmal mit irgendjemand drüber, und jeder sagt, nee, habe ich so noch nie erlebt, habe ich so noch nie gesehen, aber es kann halt trotzdem das erste Mal vorkommen, weißt du, man. Und das ist, glaube ich, das muss man sich halt bei jeder Prep, die man macht mit einer Person, immer wieder vor Augen führen, dass alles irgendwo vielleicht das erste Mal passiert.
Ja, absolut. Es ist halt ein sehr extremer Sport mit sehr extremen Bedingungen. Also, ja, du musst halt wirklich vorstellen, du pusht eine Person oder die Person pusht sich in Bereiche, wo sie halt ganz objektiv halt wirklich auf dem Weg ist zu verhungern. So, es ist ein kontrolliertes Verhungern. Und stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich. Klar, ne, das ist wie schon, also kontrolliert ist hier der Fokuspunkt von diesem Begriff kontrolliertem Verhungern. Aber stell dir mal wirklich vor, du würdest gerade verhungern. So. Also stell dir mal vor, es wäre nicht kontrolliert, was da alles passieren könnte und was mental mit dir passiert, wo du dich drauf einstellst. Und all diese Dinge, über die wir reden, halt Food Focus, angepasster, die Hormone, die schlechter werden, die das Blutbild, was schlechter wird, das sind ja alles Dinge, die eben aus diesem Verlust von Körperfett resultieren. Und ja, wir machen das in einem kontrollierten Rahmen, aber du kannst diese Dinge halt trotzdem alle nicht voraussehen, wenn du es zum ersten Mal machst. Und du kannst dich auch nur bis zu einem gewissen Grad drauf vorbereiten. Und dementsprechend ist das, was dabei rauskommen kann oder was passieren kann, jetzt mal klar auf das Gewicht bezogen, aber auch einfach auf die Mentalität der Person, wie die Person das durchsteht und was dann im Endeffekt auch dabei rauskommt in der Physik, ist vor allem bei den ersten Malen halt super variabel. Weil du kannst jemanden haben, der vielleicht wirklich bodybuilding-technisch mega aufgestellt ist, der vielleicht wirklich genetisch sehr gut aufgestellt ist, der eine Mentalität hat, der eine hohe Arbeitsmoral hat, der eine sehr hohe Kontinuität an den Tag legt und dann vielleicht auf den Diätprozess im Peak der Prep gar nicht drauf klarkommt. Und das Resultat wird viel schlechter, als du es erwartet hast. Von der Ausgangslage, muskulär, was weiß ich, mental. Warum auch immer. Ich meine, es ist nun mal auch einfach es ist eine Situation, in die man sich, eine sehr, sehr unkomfortable Situation, in die man sich eigentlich reinbegibt. So. Weil du weißt eh, es leidet alles drunter. Erst zumindest im Peak leidet alles darunter. Vorübergehend. Und das geht ja noch weit über Bodybuilding hinaus. Das betrifft ja dein Privatleben, das betrifft vielleicht deinen beruflichen Werdegang. Das betrifft dein soziales Umfeld. Und Ja, die Outcomes sind einfach sehr variabel. So, du hast halt, und auch danach, auch was nach der Prep passiert. Ich meine, ich habe schon alle möglichen Stories gehört von Leuten und Essen. Also gar nicht bezogen auf mein Team, aber ich meine, du wirst ja auch so in der Bubble in den letzten Jahren so ein bisschen was mitbekommen haben. Und da passieren manchmal schon echt Sachen, die sind schon sehr crazy. Die werden dann vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht so besprochen, verstehe ich auch. Aber ja. Also
Das
erzähl uns doch
Safeste,
mal
was die Leute.
von deinen Horror-Stories, die dir so passiert sind, Tobi, die du mir im Privaten schon so einige Male erzählt hast.
Nein, ich würde eher grundsätzlich dazu sagen, dass das ja, also eigentlich müsste man ja über solche Plattformen wie diesen Podcast hier für sowas mehr Platz machen. Ja, dass sich einfach auch mehr Leute mit Dingen befassen können, die sie sich vielleicht gar nicht vorstellen können, weil sie aus erster Hand erfahren, was sonst noch so passieren kann. Ja, natürlich kann man Verständnis dafür, wenn Leute, weil sie auch oft dann, wie sagt man, ein Zeichen von Schwäche ist, ja, damit jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen und mal eine Podcast-Folge über ihre, weiß nicht, Sachen aufnehmen. Aber man sollte sich es halt nicht so rosig vorstellen, wie es vielleicht hier und da propagiert wird.
Ja, es hat schon sehr, es kommt schon mit sehr viel Einsatz und sehr viel Kosten auch. Also jetzt gar nicht finanziell gesehen, sondern einfach Dinge, die du aufopferst. Und ich glaube, dass es Individuen gibt, für die Natural Bodybuilding genau das Richtige ist, die darin aufgehen, die einen sehr hohen Übertrag haben ins richtige Leben auch, oder was ist ins richtige Leben, ins restliche Leben, wäre der richtige Begriff. Ich glaube auch, dass immens viele Leute sich da einfach reinzwängen und ganz, ganz deutlich besser bedient werden, irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, dass mehr Menschen dafür, also ist eh klar, aber auch in unserer Bubble glaube ich, dass mehr Menschen nicht dafür gemacht sind, als dafür gemacht sind.
Glaubst du auch, dass viele Coaches nicht dafür gemacht sind, obwohl sie glauben, dass sie dafür gemacht sind?
Ja, ich glaube generell, dass viele Coaches merken werden, dass vielleicht Coaching gar nicht so das Nonplusultra ist für sie. Ja.
Das kann man hier vielleicht mit einwerfen.
Ja. Willst du uns was sagen?
Dazu? Nein. Das war jetzt einfach nur so eine Feststellung.
Ja, ich dachte, du wolltest deinen Rücktritt jetzt hier bekannt geben.
Damit du mich als vorübergehender Co-Host einfach ja wieder los hast.
Vorübergehender Prep-Coach.
Ja, vorübergehender Prep.
Ja.
Schreiben wir das mal in die Bio rein. Schreibt Prep Coach einfach vorübergehender Prep
Ja.
Coach. Nein, das ist
Temporary.
halt auch gar nicht, muss ja gar nicht. Aber ja, grundsätzlich kann eine Prep einen doch halt schon stärker hops nehmen, als man vielleicht will, um das eigentliche Thema, was du angerissen hast, abzuschließen.
Ja, und auch die Leute, denen es viel gibt. Und die nett positiv da rauskommen, die werden trotzdem auch ihre Momente haben, wo sie halt krass daran zu knabbern haben. Also vor allem dann vielleicht auch Post-Prep oder sowas. Weil Post-Prep, also es gibt Leute, die nailen ihre Post-Prep-Phase sehr, sehr gut. Aber dass wirklich alles 100% nach Plan läuft, gar keine Problematiken bestehen, schwierig. Ich glaube, die Leute, die das behaupten, vielleicht, also ne, ich will niemandem was unterstellen. Aber viele Leute, so wie du gesagt hast, verheimlichen dann vielleicht auch einfach Dinge, oder sagen, sprechen Dinge nicht aus, einfach weil das ein Zeichen von Schwäche wäre.
Wie gesagt, man kann keinen zwingen. Manchmal kann man es auch verstehen. Aber es ist halt, ich glaube, es wird vielen helfen, wenn sie das einfach hören würden. Auch von Leuten, wo sie es vielleicht sich nicht vorstellen können, weil sie glauben, dass da einfach alles gut läuft. Dass sie, ja, dass sie das halt einfach auf dem Schirm haben. Ja, dass sie wie vorhin auch beim Preppen, nur weil du denkst, du weißt, wie es ist oder du sowas noch nie erlebt hast, heißt das nicht, dass es nicht eben passiert oder passieren kann. So, und da ist es halt nichts anderes.
Ja. Ja. Okay.
So ist es.
Wichtig.
Richtig, ja. Öfters
Okay.
ist es aber schon passiert, dass du eine Person zu früh hattest.
Boah, ist denn gut.
Also viel zu früh.
Viel zu früh. Ich glaube gar nicht. Ich gucke gerade mal durch. gar nicht.
Und bei Leuten, die du zu früh hattest, hast du was gemacht?
Defizit verringert.
Vor allem
Also ich glaube, ich habe niemanden, ich glaube, ich habe
weil ich glaube,
niemanden,
sowas ist vielleicht für die Leute da
ich glaube,
entsprechend wertvoll.
ich glaube, ich habe niemanden aktiv aus dem Defizit rausgenommen innerhalb der Prep, wenn es nicht schon im Vorhinein geplant war. Also jetzt reaktiv meine ich. Oliver in 2022 war ziemlich früh schon sehr lean, weil wir da tatsächlich auch sein Stage Rate einfach unterschätzt haben oder ich das unterschätzt habe. Und es letzten Endes mehr war, als ich angesetzt hatte. Also ich glaube, die Ausgangslage waren 75 Kilogramm und der hat da wirklich 7 Kilo verloren und war trocken. Da haben wir einfach, ich meine, ne, das ist jetzt alles aus dem Kopf raus. Ich meine, das sind schon 2 Jahre her. Echt, das ist crazy. Das ist ja nicht mal 2 Jahre her. Das sind einfach nur 1,5 Jahre. Das kommt mir vor, wie als wäre das ein Jahrzehnt her. Ich sag dir, wie es ist. Das ist ja komplett crazy. Das ist ja, ey, das ist ja 2000,
Einfach ein
vor, ja,
Jahrzehnt.
Herbst 2022. Das ist ja, hab ich ja, in der Saison habe ich ja selber angefangen zu preppen. Das kommt mir
Na, im
so.
Herbst sind es fast, ist im Herbst sind es 2 Jahre,
Ja,
ne?
aber im
Ist jetzt auch
Herbst,
nicht
ja, aber
so.
Herbst ist ja erst in einem halben Jahr. Dann sind es erst 2 Jahre und mir kommt es viel länger jetzt schon vor als 2 Jahre. Ja, crazy. Wie auch immer. Der war sehr früh dran und ansonsten.
Und wann würdest du so ein bisschen entscheiden, wann die Person wirklich zu, also wann wirst du den Leuten sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man merkt, dass die Person zu früh dran ist? 4 Wochen out, acht Wochen out,
Naja,
12 Wochen
also
out.
im besten Fall so früh wie möglich, merkst du das? Und ich würde das, ich meine, also das ist natürlich stark, also ich denke, das ist stark davon abhängig, wie fühlt sich die Person und wie korreliert das mit dem Look. Weil klar, du nimmst jetzt als Coach, klar, du beziehst das Wohlbefinden mit ein. Wenn sich jetzt jemand 30 Wochen out komplett 10 von 10 miserabel fühlt, dann habt ihr halt ein Problem so. Weil wie soll die Person jetzt diese 30 Wochen durchstehen? Gut, das passiert nicht in der Regel, aber jetzt als Extrembeispiel. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der vom Look her für die Zeit, die er hat, oder sie deutlich zu früh dran ist und das Wohlbefinden, dann würde ich halt anfangen. Also ultimativ ist Look das Wichtigste. Und das ist quasi der Indikator, mit dem ich ausgehen würde. Aber ich würde Wohlbefinden schon auch mit da reinbeziehen. Aber auch da musst du aufpassen. Also wie ehrlich ist die Person, ist eine Sache, aber wie gut kann die Person auch einschätzen, wie es ihr geht? Weil du weißt selber, wenn man halt spät in der Prep ist, oft reden Leute sich das dann auch noch schön. Wenn man vielleicht einfach eine sehr, sehr ambitionierte Person ist, dann ja, redet man sich das vielleicht noch leichter ein oder schöner, als es vielleicht eigentlich schon ist. Und da muss man halt möglichst objektiv irgendwie ja, Daten bekommen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich im besten Fall so früh wie möglich. Im besten Fall 16, 12, 16 Wochen out. Das schon merken. Und dann würde ich halt empfehlen, sich langsam Richtung Maintenance zu bewegen. Und wenn nicht, also ne, Deload-ETC kann man sowieso, sollte man sowieso irgendwo proaktiv mit einplanen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch schon relativ lange im Zyklus drin ist, relativ lange im Training drin ist, dann gegebenenfalls auch nochmal die Zeit nutzen, auf jeden Fall aktiv zu deloaden. Einfach um da wirklich jegliches Maß an Trainingsermüdung auch rauszunehmen. Diätermüdung so gut es geht rauszunehmen, eben durch die mehr Kalorien und dann halt zu schauen, okay, wann ist wieder das richtige Timing, um jetzt wieder in die Diät reinzugehen. Und um eben das restliche Gewicht zu verlieren. Ich würde aber auch sagen, bei einem First-Timer ist es vielleicht ein bisschen variabler, aber ein Second-Timer, der irgendwo weiß, was er macht, der kann schon so 6 bis 8 Wochen, kann der auch Peak-Shape halten. Also, ja.
Das ist, was ich vorhin meinte mit Second Timer und First Timer. Jemand, der halt einfach früh dran ist und das schon ein paar Mal gemacht hat, der wird seine Performance und auch sein oder vor allem sein Look besser konservieren können oder besser durch diese Endphase durchgehen können, obwohl er so früh so weit ist, als jemand, der halt noch nie in diesem Bereich war, weißt du, was ich meine?
Ja. Also
Und deswegen ist, denke ich, so ein bisschen dieser Unterschied dahingehend schon relevant, je nachdem, wer da wie früh
Ja, ich würde einfach sagen, je erfahrener du bist, desto später kannst du es wahrscheinlich hinauszögern, desto mehr kannst du, sag ich mal, das Risiko eingehen. Oder was heißt das Risiko eingehen? Aber desto geringer ist das Risiko, das wollte ich sagen. Und als First-Timer würde ich ja im Zweifelsfall ein bisschen früher ausgehen. Aber auch da muss man wieder sagen, ne, ist jetzt natürlich auch so ein Spiel mit dem Feuer. Wenn du jemanden hast, der sehr früh dran ist und die Person dann aber auch sehr früh rausnimmst und dann zu lang rausnimmst, dann ist die Person am Ende nicht mehr früh dran, sondern halt spät dran, so. Und ich glaube, dass man damit viel Kalorien sehr, nicht unbedingt ein Peak Shape, aber sehr nahe an Peak Shape dran. Wenn du dann die Person raus reversed und die Person halt durch diese Reverse Diet halt trotzdem noch das restliche Gewicht verliert, dass du da auf jeden Fall schon noch gut Puffer hast, auch eine Person gut zu konservieren. Jetzt nicht monatelang,
Schon.
aber halt schon einen gewissen
Nee.
Zeitraum. Vor allem, weil die Diät bis dahin ja dann auch noch nicht so lange gedauert hat. So. Wenn du jetzt jemanden hast, der früh dran ist, der ist in der Regel ja auch im Vorhinein einfach schon sehr lean gewesen. Du bist ja nicht früh dran nach 30 Wochen Diät. So. Weißt du, was ich meine? Du diätest jetzt ja nicht 30 Wochen und hast dann nochmal 20 Wochen und
Natürlich.
bist zu früh dran. Das passiert ja nicht, weil dann einfach die Prep darauf viel zu lang wäre. Sondern in der Regel bist du halt, wenn du zu früh dran bist, bist du in der Regel halt schon sehr lean, aber du bist meistens noch nicht so verbraucht wie in der Person, die deutlich schwerer gestartet ist und so lean ist. Ja.
Würde sagen, man kann den Look, wenn er mal durch zu frühes, ich will nicht sagen wegfaden, aber wenn der einfach verloren gegangen ist, meinst du, man kriegt den wieder?
Ja, schwierig. Schwierig. Kommt halt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, woran das gelegen hat. Also wenn du jetzt wirklich monatelang schon, wenn du jetzt wirklich monatelang schon keinerlei Libido mehr hast und wirklich an der absoluten Grenze gehst und deine Trainingsperformance bricht ein, dann wirst du das nicht wiederbekommen, indem du ein paar Wochen auf Maintenance gehst. Weil du hast ja wirklich, also wenn du aktiv Substanz, wenn du wirklich signifikant Substanz verloren hast, Muskelmasse, dann ist es sehr, sehr schwierig, das wieder zu bekommen. Innerhalb einer Prep. Ohne dass du halt wirklich langfristig wieder rausgehst. Wenn du jetzt den Look verlierst, weil du jetzt zu früh dran bist und du gehst eine Weile auf Maintenance und ziehst ein bisschen Wasser oder so, keine Ahnung, du hast ein bisschen mehr Salz gegessen und so. Und einfach das, was halt an Wassergewicht draufkommt, wenn du eine Zeit lang mehr Kalorien konsumierst. Ich denke, den Verlust an Look, den kriegst du innerhalb von kürzester Zeit wieder rein. Ja. Oder auch einfach so ein Deload-Film, so ein Deload-Look. Den kriegst du easy wieder rein. Ja.
Ich denke auch, wenn einfach mal Tische weg ist, dann ist sie weg.
Ja,
Dann wird die
absolut.
nicht wiederkommen. Ja, das ist
Ja,
logisch.
aber also auch
Deswegen
da,
halt früh zu früh dran sein.
also wirklich aktiv viel Muskelmasse zu verlieren, da musst du schon sehr lean sein und sehr lang diäten. Also sei denn, du trainierst falsch. So klar, du kannst auch schnell Muskelmasse verlieren, wenn du einfach nicht gut trainierst. Aber wenn du gut trainierst und du weißt halbwegs, was du machst, dann wirklich viel signifikanter Muskelmasse zu verlieren, da musst du schon sehr lean sein und sehr weit in der Diät drin sein. Und das schließt ja wieder so ein bisschen das Früh dran sein aus. Weil zu früh dran sein bedeutet ja, du hast noch deutlich Zeit bis zum Tag X. Und das bedeutet wiederum, dass du noch nicht so lange diätet haben kannst. Weil sonst sind wir wieder an dem Punkt, du kannst nicht 30 Wochen diäten und dann zu früh dran sein. Weil dann ist deine ganze Prep ja ewig lang gewesen. Also in der Regel halt deutlich länger als der durchschnittliche Prep bei uns. Ich weiß nicht, was die durchschnittliche Prep-Dauer bei dir, 30 Wochen, 32 Wochen, irgendwie sowas. Ja. So, damit du jetzt 16 Wochen zu früh dran bist, musst du ja dann schon, keine Ahnung, muss deine Prep ja 46 Wochen gewesen sein oder so. Damit du dann schon in diesem Stadium, wo du dich rausziehst, lange diätet hast, das passiert einfach nicht. Also jemand, der sehr schwer reingestartet ist, wird nicht zu früh dran sein. So, weil das macht ja keinen Sinn. Ja.
Schon.
Wenn du jetzt jemanden hast, der 30 Wochen schon diätet, und der vielleicht auch ein bisschen schwerer gestartet ist, der wird deutlich schwieriger zu konservieren sein, als jemand, der deutlich leaner gestartet ist, vielleicht einen niedrigeren Setpoint hat und erst 16 Wochen diätet. Ja.
Ja, ich wollte einfach nur so ein bisschen, dass die Leute einfach auch Praxisbeispiele
Ja,
mitnehmen können, falls
absolut.
ich weiß mein. Weil ich glaube, immer da, also dann zu wissen, was man tun muss, wenn dieser Fall eintritt oder dass diese Fälle eintreten können, ja, das ist vielleicht das eine, aber was tust du, wenn sowas halt eintritt? Oder was hast du für Möglichkeiten? Weil wenn, wie gesagt, Tissue weg ist, dann ist sie halt weg, so, dann kannst du halt, die kriegst du halt nicht wieder. Die kriegst du erst wieder, wenn du aus der Prep raus bist und dann irgendwann wieder preppst, dann hast du die wieder. Vorher nicht.
Ja. Ja. Interessante Thematiken. Hast du dir noch was
Ja, schon.
hinzuzufügen? Weil sonst würde ich jetzt in den Formel-1-Talk gehen, um deine Zeit auf jeden Fall zu
Ich wollte gerade sagen, ja, ne, bei Formel 1 muss ich halt abpassen, auf jeden Fall.
ich gebe dir eine 180 Sekunden Australien 2024 Zusammenfassung.
War ein Rennen jetzt am Wochenende,
Ja,
was?
ja.
Ah ja, okay, wild. Das habe ich gar nicht gewusst.
In Australien. Also, ich bin, habe mir meinen Schlafrhythmus ignoriert und bin um 5 Uhr aufgestanden, um das zu gucken. Ja, um 4 Uhr. Also kurz vor 5 bin ich aufgestanden. Und Max Verstappen, DNF in der ersten Runde. Nee, stimmt gar nicht, in der dritten Runde. So, Bremse hat einfach geklemmt, so, der ist einfach mit angezogener Bremse gefahren, ein paar Runden lang. Dann ist einfach dann hat sein Reifen angefangen zu brennen. Und der ist dann auch einfach komplett geplatzt, so. Also, das waren auf jeden Fall, da hat man sich gedacht, okay, hat sich gelohnt aufzustehen. Es waren schon sehr, sehr beeindruckende Bilder, dass ein modernes Formel-1-Auto so in der aktuellen Zeit einfach in die Pitlane reinfährt und der Reif platzt, so, es platzt, es explodiert, so. Sainz hat gewonnen, also Ferrari hat den falschen Fahrer gefeuert. Das ist auch so ein ganz witziges Ferrari-Ding wieder. Ferrari feuert den falschen Fahrer, um Lewis Hamilton zu holen. Und Lewis Hamilton ist in dem Rennen, ist nicht in Q3 gekommen und DNF'd. Also Ferrari hat sich halt wahrscheinlich gedacht, okay, unser Fahrer, den wir gefeuert haben, unser Nummer 2 Fahrer, gewinnt dieses Rennen. Lewis Hamilton kommt nicht in Q3 und DNF'd. So, was haben wir da eigentlich gemacht? Ja, es wird auf jeden Fall interessant noch. Und George Russell ist in der letzten Runde, zum zweiten Mal in einem relativ kurzen Zeitraum mal einfach rausgecrashed. Was halt auch erstmal schaffen muss. Interessanterweise durch Alonso, der einfach strategisch gefahren ist, der vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, der wurde übrigens ziemlich hart bestraft dafür. Also er hat 20 Sekunden Strafe bekommen im Nachhinein, weil er zu früh gebremst hat. Und George Russell war tatsächlich, hatte kurz ein bisschen Todesangst, so, weil der lag halt quer, also seitlich, mit dem Unterboden in Rennrichtung, einfach mitten auf der Straße, so im aktiven Rennen. Und er hat halt komplett panisch halt nach einer Red Flag geschrien, so. Was man auch verstehen kann, weil wenn dir jemand da reinfährt, dann du stirbst. Wenn dich jemand T-boned von der Seite in den Unterboden rein, der halt dünn ist, da ist halt nichts, du stirbst. Also es ist extrem, es war eine extrem gefährliche Situation. Und zeigt auch eigentlich, wie gefährlich dieser Sport eigentlich ist und was für ein Wunder das manchmal ist, dass da nichts passiert. So. Weil wäre jemand dahinter gewesen, wäre da reingefahren, das wäre richtig, richtig übel gewesen. So. Und ja, alles in einem, das war meine, ja,
Get-T-boned.
T-Bone nennt man das. Wenn er halt jemand
Nennt man das
seitlich,
so?
wenn jemand seitlich reinfährt, ja. Das ist auch der
Wahnsinn,
gefährlichste,
ja.
das ist der gefährlichste, das ist das Gefährlichste, was hier passieren kann. Tatsächlich in einem. Also ich weiß nicht, ob es generell auf Single-Seater, doch, ich glaube schon, dass du es auf Single-Seater halt ausweiten kannst. Der gefährlichste Impact ist halt, wenn jemand seitlich reinfährt, frontal. Also so sind halt auch in den letzten Jahren in den Junior-Rennserien, also Formel 2, Formel 3, sind halt die meisten Leute gestorben oder die meisten Menschen halt oder werden halt schwer verletzt. So. Ja, ist schon witzig. Du sitzt halt in diesem Monocoque drin und das ist quasi wie ein Panzer. Also die machen ja auch super viel Crash-Tests und so. Und da halt, dass da irgendwas passiert, ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber seitlich und von unten, ja.
Schwierig.
Ja, ich meine, letztes Jahr ist in Vegas ein Gullydeckel hochgekommen und der hat bei Sainz den kompletten Unterboden aufgerissen. Also ich glaube, der konnte auf den Boden gucken. Und wenn das mit einem Gullydeckel passiert, dann kannst du dir halt vorstellen, was passiert, wenn dir ein Auto, ein Formel-1-Auto mit 250 km/h da reinfährt, so frontal. In quasi deinen Unterleib, so. Also, das ist schon sehr, sehr, das ist schon sehr unangenehm. Das würde ich auf jeden Fall sehr ungern,
Erleben.
ja. Ja, sehr ungünstiger Unfall, also sehr, eigentlich gar kein so krasser Impact, aber sehr ungünstige Position, wo er gelandet ist. Und wäre da jemand hinter gewesen, ja, dann, das wär nicht lustig gewesen.
Schon.
Ja. Was sagst du?
Schließen wir mit den Worten die Folge ab.
Du willst nur
Ja,
essen
danke.
gehen.
Danke für den. Ich muss ja einfach gleich weiter. Aber danke für den Input. Das
Ja.
klingt auf jeden Fall spannender als, was war das erste Rennen?
Ja,
Bahrain,
das
oder?
war mit Bahrain und Saudi. Das waren auf
Ja,
jeden
genau.
Fall definitiv das spannendste Rennen bisher. Und ja, schauen wir mal. Ich sehe in Japan auf jeden Fall Max Verstappen wieder dominieren, aber wer weiß. Ne? Wer weiß.
Wir werden sehen. Ich habe ja gesehen, ist alles sehr eng, oder? Nicht? Platz 1 bis 3, sehr eng.
Also Red
Enges
Bull ist
Rennen.
definitiv dominant weiterhin, aber nicht so dominant anscheinend wie das letzte Jahr. Letztes Jahr war ja, also letztes Jahr war ja, das war ja für die einfach. Die hatten ja,
Ja, ist das krank.
naja, Max Verstappen ist letztes Jahr einfach, der ist so weit rausgefahren, der konnte einfach noch mal pitten, um die schnellste Runde zu machen so, einfach nur um es zu machen. So, ob der da jetzt, der hat gar nichts davon. Das ist dann einfach nur so, du gewinnst eigentlich schon, aber du willst halt noch mal gewinnen mit Sternchen so. So, und dafür gehst du dann halt auch ein Risiko ein, halt, keine Ahnung, dass irgendein Pitstop schief geht oder so. Das ist dann einfach so ein bisschen seine DNA.
Okay.
Wenn du so dominant bist,
Ja,
dass du
gut.
halt nicht nur gewinnen willst, sondern halt alles gewinnen willst, alles, was irgendwie
Du
geht.
willst
Ja.
alles einfach irgendwie zerstören.
Ja. Seid wie Max Verstappen. Seid wie Red Bull und Max
Ja,
Verstappen. Exzellenz.
seit wie Max
Wobei das
Verstappen.
jetzt vielleicht ja
Wahnsinn.
dann auch komplett jetzt auseinanderbricht. Aber das ist dann vielleicht Thema fürs nächste Mal. Für
Werden im Laufe des Jahres
die
erfahren.
Gerüchteküche. Ja. Vielleicht Max Verstappen zu Mercedes. Vielleicht auch
Du
nicht.
wirst mir es berichten. Ich werde es nicht als erstes erfahren, bin ich ziemlich
Ja,
sicher.
oder Fernando Alonso zu Red Bull. Oder Fernando Alonso zu Mercedes. Wer weiß.
Und da Jan Frisse zu
Ja,
Mercedes.
das wär's. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. In einem anderen Leben wäre ich Formel-1-Fahrer.
Ja,
Ja, doch schon. Doch
genau.
schon. Ja, ich glaube, ich wäre auch guter Formel-1-Fahrer.
Ich glaube, es dir aufs Wort, ja.
Ja. In einem anderen
Mit
Leben, an
deinem
einem anderen Leben
ganzen.
sind wir beide Formel-1-Fahrer. Das wäre witzig.
Ja, und fahren gegeneinander.
Nee, wir fahren im gleichen Team, weil das ist das ultimative Battle.
Ach so.
Ja, wir sind zwar Teammates,
Und
aber
dann
eigentlich
bin ich
ist ja dann.
Fahrer 1 und du 2.
Nee. Nee, nee. Nee, glaube ich nicht. Du bist,
Du bist der, der in der letzten Runde einfach rausfällt.
nein, du bist, aber das ist ein gutes Beispiel. Ich bin Alonso und du bist Lance Stroll.
Ja.
Ja, okay. Du siehst auch ein bisschen aus wie Lance Stroll.
Ich bin Michael Schumacher und du Ralf Schumacher.
Ja, dann wären wir aber auch Brüder.
Ich würde sagen,
Okay,
wir
wir
beenden jetzt
beenden
den
jetzt den
Podcast.
Podcast. Okay.
Okay.
Hat uns gefreut.
Ja.
Tobi möchte auf jeden Fall, dass ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Und ja. Wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, dann liked Tobi euren Content bei Instagram durch.
Man erfährt ja nicht mal, wer die Leute fünf Leute
Ja, da,
wertet
du
fünf,
kannst, ihr
oder?
könnt, ihr könnt, schreibt Tobi das einfach. Hey, ich habe einen Podcast 5 Sterne.
Schreibt es.
Ja, alles klar.
Ich like dann den schönsten Beitrag.
Okay, ja,
Passt.
Commitment.
Gut. Adios.